Herzlich willkommen beim Read the Game Podcast. In Folge 9 sprechen auch wieder meine Persönlichkeit, Steffen Görsdorf, mit Hannes Kulok, meinem Kollegen und Freund. Heute mit einer Spezialfolge, denn wir wollen nicht nur auf einen einzelnen Spieltag zurückblicken, sondern auf die komplette Saison. Wir wollen ein Saisonfazit ziehen, sowohl subjektiv als auch datengetrieben. Wir wollen schauen, abseits des Fakts, dass der FC Bayern München Meister geworden ist, was waren sonst für Top-Werte und Top-Leistungen der Teams, als auch von Einzelspielern. Wir wollen natürlich den MIP, den Most Involved Player der Saison, küren. Wir wollen auf Datenbasis eine Top-11 der Saison küren, die bestimmt auch für Kontroverse sorgen wird. Dann wollen wir natürlich auch sagen, wie hier und da die Berliner Clubs abgeschnitten haben. Aber das schon voraus, auch dafür gibt es eine eigene Sonderfolge. Aber erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich.
Jubel, Trubel, Heiterkeit herrsche im Hause Kulok und bei Werder Bremen. Da die Spiele aber auch wirklich exakt so liefen, wie du es vorausgesagt hast. Ist, also nicht mal, dass das 2-2 im zweiten Spiel kam, das war die Kirsche für mich um noch. Dass du aber den spielerischen Offenbarungseid in Spiel 1 aber en Detail angekündigt hast, wo ich ja noch ans Gute im Fußball und an Werder dachte, hast du da jeglichem Fußballromantiker den Zahn gezogen. Und daher verneige ich mich in Ehrfurcht vor dieser Leistung statt deines Fantums eines Double-Siegers. Respekt und Anerkennung.
Ja, da war ich, da war ich auch, als dann das Hinspiel rum war, 0-0, da dachte ich mir so, alles klar, das war so zu erwarten. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, 2-2 war dann so die Kirsche oben drauf. Also, dass das dann tatsächlich auch noch so läuft, hat nur noch gefehlt, dass Pizarro die Bude macht, wenn er gespielt hätte. Aber ja, was soll ich sagen? Habe ich mich auch sehr drüber gefreut, endlich mal hier unserem Expertenstatus gerecht zu werden, ja.
Aber echt ein vernichtend gute Trefferquote. Das Ding ging ja, also zumal ja auch in allen anderen Relegationsspielen es dazu führte, dass die Auswärtstorregel zum Tragen kam. Ja. Das wurde ja dann auch jetzt durch den Mediendschungel durchgeprügelt. Wie stehst du denn dazu, dass die Spiele so entschieden wurden, wie sie entschieden wurden?
Ja, also ich kann die Diskussion auf jeden Fall nachvollziehen. Also wenn der Erstligist das halt nicht schafft, in zwei Spielen den Zweitligisten zu besiegen, dann ist es natürlich fraglich, ob er es verdient hat, diese beiden Spiele als Sieger gewertet zu bekommen. Also ich stehe dem sehr kritisch gegenüber. Relegation an sich ist ja schon ein diskussionswürdiges Thema. Kann es aber verstehen aufgrund der Spannung, die da nochmal erzeugt wird. Aber ich weiß nicht, wie man da den Modus vielleicht ändern müsste, dass ein Erstligist auch tatsächlich, also diese beiden Unentschieden sind theoretisch für Heidenheim der größere Erfolg, aber sie haben davon nichts.
Ja, und ein doppelt so harter Schlag ins Gesicht. Ne? Also ja. Kannst du dir nichts von kaufen. Also Heidenheim, ich glaube, der Trainer hat auch gesagt, im übertragenen Sinne, dann müssen wir nächstes Jahr halt noch besser scheitern, indem wir auf Platz 2 landen. Ja? Ja. Und dann den direkten Aufstieg machen. Weil, also für mich war das, es ist kein verdienter Klassenerhalt, ganz ehrlich. Also ich bin nicht mit dem Gefühl raus, dass Werder das Ding gewuppt hat, ja, ne? Sondern ja. Sie haben das Ergebnis erzielt, das Minimalergebnis, das nötig war. Und ich sage auch, wenn das Spiel 5 Minuten länger geht, schießt Heidenheim sogar, glaube ich, noch das 3. Tor. Auch wenn Bremen selber 4 liegen gelassen hat in der Partie. Und ich bin ganz klar dafür, also entweder Relegation wieder abschaffen, weil ich bin kein Fan von. Ich halte es für Mumpitz. Das ist halt, was du schon sagst, also eine weitere Spannung, Spannungsbogen aufbauen, um eben noch 2 Spiele auch mehr übertragen zu können. Ja. Wenn, dann sollen sie auch glasklar machen, dann sollen sie im zweiten Spiel, wenn es unentschieden steht, die Auswärtstorregel abschaffen. Also kann die DFL ja nicht alleine machen, muss auf UEFA-Ebene laufen. Dann sollen sie direkt ein Elfmeterschießen veranstalten. Weil das ist ein Szenario, auf das kein Trainer hintaktieren will. Weil Elfmeterschießen ist immer Glücksspiel pur. Ja. Und da kann eben auch locker ein Zweitligist, ein Drittligist, das sieht man dann gerne im DFB-Pokal, auch das Ding für sich entscheiden. Und da sage ich ganz klar, also entweder wird es abgeschafft, auf jeden Fall diese Auswärtstorregel muss kippen, weil das ist, also das basiert eben auf Überlegungen, die geführt 150 Jahre her sind, wo, als man noch mit einem Muli zum Auswärtsspiel anreisen musste, über Bergtäler, sonst wie Hannibal über die Alpen. Und weil das ja so eine Strapazen waren, aber in diesen Formen reist ja nun keiner mehr zwischen Heidenheim und Bremen beispielsweise zur Partie an. Und daher das Ding bitte kippen. Und Spannung ist ja so oder so drin. Und sie werden sich in beiden Partien, würden die Teams nicht auf 0-0 gehen. Bei Bremen, das war ja so ein Krampfspiel. Ich habe dir noch in der Nacht geschrieben, weil ich am liebsten am nächsten Tag eine Folge aufgenommen hätte mit 15 Minuten Abriss dazu, wo mir einfach auch der Wille fehlte, ja, auch in Spiel 1 ein Tor zu erzielen. Und war ja nicht so, dass Heidenheim nicht den Raum bot, auch wenn sie Beton anrührt. Aber so viel dazu. Denn eins wurde klar mit dieser Partie, dann ist die Saison eher wirklich zu Ende gewesen mit dem Abpfiff in Heidenheim. Mhm. Und nicht nur Abstieg und Klassenhalt sind damit geredet worden, sondern wir können auch den Deckel drauf machen, dass der FC Bayern München mal wieder deutscher Meister geworden ist. Oh. Nicht unverdient, das muss man leider auch noch sagen, mit sensationellen 100 Toren. Aber ich lasse dir mal den Vortritt als Fan des Meisters, dein subjektives Saisonfazit zu ziehen.
Also erstmal finde ich es bemerkenswert, dass du diesen Satz aussprichst. Ich weiß, wie sehr dir schmerzt.
Ich hole auch gleich Kernseife und einen Liter Wodka, um dieses elende Gefühl wieder runterzubekommen.
Genau, also ja, ich bin natürlich als Fan da sehr, sehr glücklich drüber. Wir haben ja jetzt auch schon im Verlauf der Rückrunde da oft genug drüber gesprochen, dass es erstens sich früh abgezeichnet hat und zweitens hochverdient ist. Mit dem DFB-Pokalsieg haben sie jetzt ja die Kirsche noch oben drauf gesetzt. Jetzt schauen wir mal, was dann in der Champions League noch möglich ist. Das wird ja auch einen ganz eigenen Charakter haben, dieses Turnier, wie es jetzt stattfinden soll. Ich freue mich, am meisten freue ich mich wirklich für Hansi Flick, weil dass wir eine geile Mannschaft haben, das ist unbestritten und das ist auch jede Saison so, aber diesen Haufen halt so zusammenzukriegen, auch zwischenmenschlich, da ein Team draus zu formen, das ist halt das, was ich bei Kovac vermisst habe. Heinkes war natürlich der Meister drin und an ihn erinnert mich Hansi Flick auch, von daher super sympathischer Trainer, bin ich total glücklich drüber und freue mich halt, dass er jetzt in der ersten Saison diesen Erfolg jetzt feiern kann und dass Bayern ihn halt auch verlängert hat und ihm einen Vertrag da vorgelegt hat, den er unterschrieben hat. Aber das ist jetzt für mich eigentlich so im Saisonfazit eher so die Pflicht, also dass Bayern da den Titel am Ende holt. So stand für mich eigentlich...
Blanker Hohn gegenüber 17 anderen Bundesligisten, das ist hier die Pflicht. Man muss bedenken, man sieht uns ja gerade nicht, darüber müssen wir auch noch überlegen, ob wir das mal machen. Während Hannes über die Meisterschaft und den Weg von Hansi Flick sprach, war permanent die Bäckerfaust in der Luft, ja? Also die Triumphfaust. Ganz klar, also deshalb meine ich, also sie haben sie verdient, weil sie einfach auch nicht nachgegeben haben und vor allem Hansi Flick hat vorm Double erstmal die Kabine gewonnen und das reicht bei Bayern, dass sie dann wieder in eine Richtung marschieren. Und Lewandowski und Müller vor allem dann Bock haben zu spielen dürfen dann auch im Fall von Müller und dann auch wirklich hart abgeliefert haben. Also Thomas Müller mit 21 Torvorlagen, da kommen wir nachher noch bei den Fakten zu den einzelnen Spielern auch. Verblüfft mich jedes Jahr wieder, wie dieser Stolperkörper an spielerischer Klasse dazu gewinnt und trotzdem ein Stolperkörper bleibt. Mir, und da ziehe ich mal nochmal auch das DFB-Pokalfinale rein, auch das Geplänkel davor. Mich kotzt dieser fehlende Hass an. Also Hass ist ein schweres Wort, aber man muss es auch mal öffentlich wollen, die Bayern ärgern zu wollen. Ne? Und nicht nur ärgern, sondern ihnen auch den Schneid abkaufen zu wollen. Wir hatten vor ein paar Jahren noch eine Situation, da hatten wir neulich mal drüber gesprochen, wie knapp diese Seasons ausging. Ne? Ja. Also letztes Jahr war ja schon fast wieder mal ein Traum von Saisonende, weil am letzten Spieltag theoretisch mal noch eine Konstellation möglich war, wo Bayern nicht Meister wird.
Ja.
Und sie dann am Ende des Tages auch exakt mit 3 Punkten Vorsprung das Ding gemacht haben. Und dieses Jahr, Fazit BVB, liegt man wieder 13 Punkte hinter denen. Und da fehlt mir jegliche Lobhudelei. Und das Einzige, was aus Dortmund kommt, dass Aki Watzke sich hinstellt als beleidigte Leberwurst wieder und sagt, ja, nee, nächstes Jahr sage ich gar nicht, dass wir Meister werden wollen. Weil dann wird mir das ja die ganze Saison wieder vorhalten. Ja, dann sag das gerne auch, aber halt das vielleicht auch mal aus. Und auf DFB-Pokalfinale nochmal zu sprechen zu kommen, da war mir viel zu viel Demut auch schon, auch gelangweilt in den Spielerstimmen. Mhm. die können sich ja ruhig hinstellen und sagen, Mensch, Bayern sind in der Überform, in 9 von 10 Fällen werden die wahrscheinlich dieses Finale gewinnen. Aber wenn wir morgen dieses eine Spiel haben, wo es möglich ist, dann wollen wir ihnen auch von der ersten Minute an das Leben zur Hölle machen. Die Bayern müssen wirklich drum kämpfen, ihr Ding da zu machen. Und was ist? Leverkusen verpennt die komplette erste Hälfte. Dass dann noch der Riesenbock vom Radeki kommt, das spielt dann da natürlich mit rein. Das ist die Garnitur auf so einem Nicht-Wollen-Modus, ne?
Ja.
Und, aber was mich jetzt zum Beispiel angekotzt hat, war, Peter Bosch sagt, wir wollen auf Umschaltspiel setzen, ne? Dass wir die Bayern, wenn die weit aufgerückt sind, schnell überlisten können. Das ist im Kern richtig, weil Hauptanteil der wenigen Gegentore, die die Bayern kassiert haben, waren, glaube ich, 13 Stück im Umschaltverhalten. Dafür muss man dann aber nicht einfach 3 schnelle Spieler ohne einen Stürmer vorne hinstellen. Also das Experiment mit Kai Havertz fand ich ja auch interessant. Das kann man vielleicht auch noch weiter pflegen. Das wurde aber vor allem aus der Situation herausgeboren, dass beide Mittelstürmer verletzt waren. Die saßen beide auf der Bank. Und dann sollte vielleicht auch ein Peter Bosch sich mal tiefer damit befassen, wie denn sein Team im Umschaltverhalten die Tore schießt. Und da ist nicht Kai Havertz der Torjäger. Der hat nämlich, vor allem in der Phase, wenn es ums Umschaltverhalten geht, bei Bayer Leverkusen die Assists geliefert und nicht den Abschluss. Also es kann nicht der Zielspieler sein. Aber, oh Wunder, Kevin Volland die Hälfte seiner Tore im Umschaltverhalten geschossen hat. Und kriegt er den Ball, das ist auch meine These, der Pass ist schlecht, nicht sein Verhalten, wo er diese unglaubliche Chance halt liegen lässt, weil der Ball nicht in den Lauf kommt, sondern in die Füße.
Ja.
Und bei dem Tempo kannst du den da nicht machen. Also vielleicht mit einer Kunstvariante, dass du ihn hinterm Bein ziehst oder so. Aber dann muss er das auch schon dann davor wissen, dass er so ein Ding heute machen will. Und der denkt, okay, er kriegt den halt in den linken Fuß, muss nur noch einen Fuß reinhalten oder einen rechten und schiebt ihn dann ein, aber kriegt genau zwischen die Beine gespielt. Und da siehst du aber, da war er dann bereit, ne? Und dem musst du dann aber auch 90 Minuten mal geben in so einem Spiel. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er cleverer sein wollte als die Bayern, Peter Bosch, oder sich dann auch schlicht vercoacht hat, weil die meinetwegen haben die vielleicht das Mittelfeld im Griff gehabt in der ersten Halbzeit, aber auch nichts anderes. Und dann sagen die Bayern, naja, wenn ihr nicht wollt, dann greifen wir irgendwann an und dann machen wir unsere Tore. Und so, deshalb meine ich auch, das DFB-Pokalfinale war in der ersten Halbzeit entschieden. Das war die einzige Prognose, die bei mir dann hinhaute in den letzten 1,5 Wochen.
Ja.
Und so kam es dann auch, plus freundliche Unterstützung vom Kneipenadmiral Radeki.
Ja, ja, also sehe ich genauso. Da hat mir bei Leverkusen auch der Biss gefehlt. So. Also erste Halbzeit, wie du schon gesagt hast, komplett verpennt. Aber dann am Ende ja trotzdem auch mit Möglichkeiten. Also ich glaube, Bellarabi hat da auch eine 100%ige gehabt. So, und ja, dann weiß ich nicht, dann muss ich halt auch in einem Finale sagen, wenn die Dinger dann nicht fallen, diese 100%igen, egal ob es gegen Bayern ist oder gegen, also egal, ich muss halt einfach die Buden machen, ja. Und dann geht auch mehr und dann kann auch so ein Pokalfinale nach hinten raus, auch wenn, also das haben wir schon oft genug erlebt, dass so ein Spiel auch nochmal kippt. Ein Tor Vorsprung, die letzten 5 Minuten brechen an und dann kann man auch nochmal ein bisschen was bewegen. Aber wenn ich natürlich...
Die Bayern haben das schon mal schmerzhaft
ja,
permanent durchlebt, aber auch in positiven. Wie gesagt, und diese Gier fehlt mir einfach.
Ja, absolut.
Und das ist auch bei Dortmund, also diese Selbstherrlichkeit, mit der man sich jetzt schon wieder freut, Platz 2 zu besitzen. Und ich mach's echt fest an der Person Mats Hummels, der in seiner Selbstherrlichkeit dann auch in seinem eigenen Podcast sich hinsetzt, ja, das haben wir auch mal ein schlechtes Spiel, um dann eine Woche später massiv gegen Hoffenheim nochmal auf den Sack zu bekommen. Und sich dann eher darüber ärgert, ja, es ist halt ein doofes Gefühl, dass denn die Meisterschaft da schon in 2 Wochen vorher entschieden war. Und dann laufe ich zaudernd durchs Haus. Und ich denke mir, nee, aber dann auch in der gesamten anderen Saison. Also ich finde es ja krass, wie viele Tore Dortmund, da kommen wir auch gleich noch drauf, in der zweiten Halbzeit schießt. Mhm. Aber vielleicht sollten sie bei 13 Punkten Rückstand mal überlegen, wie sie ihr Spiel weiterentwickeln können, dass sie schon vor der Pause auch mal auf die Siegstraße einbinden. Und das kann sich alles ergeben, weil man dann kommende Saison Haaland von Beginn an in der Startelf hat. Und ich drücke echt die Daumen, dass Sancho, wie es noch die eine Saison bleibt. Und dann ist es, ich weiß ja nicht, ob du auch schon auf Netflix die Doku geguckt hast, dann ist es The Last Dance für BVB. Ja? Weil eine Saison haben sie mit Haaland, danach wird der definitiv irgendwo hingehen.
Ja.
Weil wenn der jetzt nur annähernd an die Quote rankommt, aus der Vorsaison, wo ja jetzt nicht so viel dagegen spricht, und auch Sancho wird maximal noch ein Jahr in Dortmund gastieren dass man mal solche Ausnahmespieler beisammen hat. Und wie es jetzt aussieht, gehen ja auch keine anderen Spieler, die man braucht.
Ich wollte gerade sagen, die man braucht. Also ein paar sollen ja wohl gehen, aber also gebe ich auch recht. Jetzt nächste Saison mit Sancho und Haaland da vorne drin ist jetzt natürlich Verlust, dass Hakimi weg ist. Da muss man mal gucken, wie sie das kompensieren. Aber mit den beiden Spielern da vorne in der Offensive, da kann jetzt das Ziel wirklich nur Großangriff sein für die nächste Saison.
Richtig.
Bei Bayern passiert jetzt nicht so viel, dass ich sage, da muss sich komplett neu sortiert werden. Sané wird mit integriert, wenn er denn rechtzeitig fit wird. Das ist ja, also spielfit meine ich. Muss man ja auch erstmal gucken, wie der da jetzt zurückkommt nach der Verletzung. Aber ansonsten, muss die Saison jetzt ganz klar das Ziel sein. Und da bin ich auch voll bei dir. Das muss auch von Anfang an kommuniziert werden, ja. Auch wenn die sich damit angreifbar machen. Aber es ist immer so dieses im Nachhinein darüber lamentieren. So, sie sagen, sie wollen Meister werden, sie werden es nicht. Dann wird es als Schutzbehauptung so, ja, der Druck war zu groß, pipapo. Und wenn sie es nicht...
Ausreden.
Ja. Und wenn sie es nicht kommunizieren, dann heißt es ja sowohl, also dann haben die Spieler sofort ein Alibi. So, also genau. Da muss... Ja,
vor allem, wo soll denn das andere Saisonziel sein, außer Meisterschaft? Also, wenn Aki Watzke sich jetzt hingestellt hat, wir senken den Personaletat um 100 Millionen Euro.
Ja.
Ja, gut, dann ist Kühn gegen die nicht senkende Bayern ins Meisterschaftsrennen einzutreten. Aber die schwimmen ja weiterhin den zweitdicksten Kader der Liga hier in der Tabelle umher. Und da gibt es nur ein Ziel. Das muss er tatsächlich nicht öffentlich äußern, aber es gibt keinen Zweifel daran. Und das Wichtigste ist, du hast es schon angesprochen, Hakimi, wie gesagt, die haben ja ablösefrei Thomas Meunier von PSG verpflichtet, der auch gut ist. Krass ist aber eben, wie gesagt, welchen Einfluss Hakimi dieses Jahr auf das Spiel hatte. Mhm. Und jetzt fließen wir ja gleich über in den datengetriebenen Saisonrückblick. Aber eben vor allem das Einzige, was hinten passieren muss, sie müssen diesen Sommer im Optimalfall noch auch einen direkten Nachfolger für Piszczek holen, weil der ist und bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Der ist zwar eine coole Type, der bringt auch stabil gegen ab Platz 8 alles noch, ja. Bei allen anderen Spielen hängt der einfach hinterher. Und man müsste dann vielleicht auch mal von der Idee abrücken, irgendwelche jungen Verteidiger zu kaufen und die 34 Spieltage nicht einzusetzen. Also wie es jetzt zum Beispiel mit der armen Junge, der dann gegen Hoffenheim antreten durfte und dreimal so vorgeführt wurde, weil er einfach die Batchpraxis nicht hat.
Ja.
Den sollen sie ausleihen und dann hoffentlich als gestandenen Stammspieler zurückholen. Aber jetzt brauchen sie definitiv noch einen Spieler, der, keine Ahnung, 26, 27, 28 ist und diese Position da hinten begleiten kann. Aber weil mit Piszczek wirst du nicht Meister. Das ist jetzt so der Schmelle der Vorjahre. Der ist zwar ewig dabei, macht zu viele Spiele, aber da werden noch viel zu viele Fehler, weil er einfach die Klasse nicht mehr hat. Und das ist kein Vorwurf an ihm, aber der Zahn der Zeit nagt nicht an ihm, er hat richtig Hunger.
Ja. Genau, ansonsten Saisonfazit. Ansonsten, also man muss ja auch mal festhalten, Dortmund hat jetzt keine hundsmiserable Rückrunde gespielt. Ne? Die haben 13 Siege geholt und 4 Niederlagen. Die ersten beiden davon gegen Leverkusen und Bayern, wo ich sage, gut, die Spiele kann man halt verlieren, sollte man nicht gegen die Top-Gegner, aber wir haben ja auch schon festgestellt, die Meisterschaft verlierst du in der Regel nicht gegen die Top-Teams, sondern gegen die Kleinen. Und das hat Dortmund mal wieder bewiesen. Also jetzt gerade am Ende halt die beiden Heimniederlagen gegen Mainz und gegen Hoffenheim. Gut, Hoffenheim jetzt vielleicht ein bisschen in Klammern, weil einfach die Luft raus ist. Da kann man jetzt wieder die Frage der Motivation stellen. Aber diese Heimniederlagen am Ende, die haben halt wirklich geschmerzt. Lange Zeit waren sie auch wirklich das heimstärkste Team. Das war auch so ein Faustpfand, was sie da an der Hand hatten, dass sie jetzt am Ende halt auch aus der Hand gegeben haben. Genau, ansonsten gibt es für mich in der ganzen Saison halt, wie es in jeder Saison so ist, ein paar schöne Geschichten. So ein bisschen Gänsehautmomente hat für mich Union verursacht jetzt in den letzten 5 Spielen, da einfach mal 3 Siege geholt. Hat mich so ein bisschen an die Hinrunde erinnert, wo man ja auch Erfolgsphasen hatte. Und also jetzt am Ende, wo es drauf ankam, haben sie halt die Ergebnisse geliefert, die Ergebnisse geholt, und das kommt halt nicht so häufig vor, ne? Also meistens hast du dann auch die direkten Aufsteiger, die dann zum Saisonende hin, wenn sie noch die Möglichkeit haben, sich zu retten, auch irgendwie, ich sag jetzt mal, das Flattern kriegen, und dann auch einbrechen, wenn es um den Klassenerhalt geht. Und bei Union jetzt einfach mal kurz so gefühlt am Gashahn gedreht und da die Siege eingefahren. Also das war richtig stark und da freue ich mich nicht nur für dich, sondern auch für die Liga, dass Union dabei bleibt, weil einfach so gefühlt eher so erstens Verein aus dem Osten und zweitens auch mit dem Charakter dieses Vereins jetzt das zweite Jahr in Folge erste Liga ist halt einfach geil für die Liga.
Definitiv, bin jetzt auch gespannt, also wenn tatsächlich Max Kruse kommen sollte, flippe ich komplett aus. Das wäre Kirsche. Aber da können wir im Detail uns nächste Woche nochmal ausleben. Machen wir erstmal den Deckel auf den subjektiven Teil rauf. Mhm. Also wie gesagt, die Bayern, was du meinst, die haben ihre Pflicht erfüllt. Bei mir ist halt, es waren die einzigen, die ich nicht nachgelassen habe. Ja. Und beim Rest, da fehlt mir einfach der maximale Wille, das dann auch zu wollen. Also es geht auch nach Leipzig, Gladbach und Leverkusen. Ne? Mhm. Also Gladbach war auch eine ganze Weile Tabellenführer und Leipzig war Herbstmeister. Und die kriegen noch keine Konstanz rein. Und Leipzig steht auch vor der Frage, was passiert nächste Saison, wenn Werner eben dann nicht mehr da ist. Wer macht mal eben 28 Buden und die diversen weiteren Torbeteiligungen?
Ja.
Ich glaube nicht, dass irgendwer jetzt kommt und 100 Millionen in Leverkusen abwirft, um Havertz loszueisen. Sehe ich noch nicht. Mhm. Obwohl England, also Manchester City braucht ja scheinbar nicht aufs Geld achten. Wurde jetzt freigesprochen und da rüttelt man ja schon direkt wieder mit dem Klingelbeutel. Mal gucken. Aber für Havertz wäre es, glaube ich, nicht das Schlechteste, wenn er auch noch ein Jahr Stammspieler ist. Und Gladbach dann auch die Konstanz finden muss. Also Mr. Understatement Eberl ist ja eh heilfroh, wenn Platz 4 erreicht wurde und dann ist bei denen heile Welt. Aber da muss auch die Gier einfach größer sein, auf Platz 1 erstens nicht so einen riesigen Rückstand zu haben oder möglichst lange auch noch dran zu bleiben. Und das ist bei mir auch noch hängen geblieben in Dortmund, wirklich der Wille da sein muss. Also wir müssen ja auch mal so sehen, sonst ist ja immer die beste Chance auf eine Meisterschaft, wenn die Bayern im Umbruch sind. Knick, knack, das war diese Saison. Es ist die erste Saison nach Robberie.
Ja.
Und die haben ja nicht nur ihren Kader umgestellt bekommen, der für mich erst zu klein war, aber für die Bundesliga reichte es dann wieder.
Ja.
Samt passender Pause dazu. Und die jetzt auch schon anderen Fußball spielen, ne? Also ein aggressives Pressing bis Gegenpressing vorne drin, weil sie jetzt auch die jungen Spieler dafür haben. Mhm. Sie haben die eingebaut und hopp, schießen die mehr Tore im Umschaltverhalten. Also Dortmund hat schon mal den ersten Stich liegen lassen, nämlich mit einer fast eingespielten Mannschaft jetzt zu performen.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, weil ich vorhin meinte, also Last Dance, BVB, ist halt kommende Saison. Danach können sie wahrscheinlich schon wieder einpacken, weil sie dann einen neuen Top-Stürmer suchen müssen, einen neuen Flügelspieler, der an auch 46% aller Tore dieses Jahr beteiligt war. Und dann kannst du nicht darauf hoffen, dass Marco Reus im Spätherbst seiner Karriere sagt, das kompensiere ich alle.
Ja. Ich hab die Tage eine Übersicht gesehen, mögliche Startelf der Bayern mit Spielern unter 25. Also ich will jetzt hier irgendwie nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist einfach so ein krasser Kader, auch mit dieser Altersstruktur jetzt. Also da muss man, haben wir alle gerätselt, kann dieser Umbruch geschafft werden, pipapo. Klar haben wir jetzt ein paar Transfers dabei gehabt, die jetzt noch nicht so zünden, auch wo viel Geld verbrannt wurde, jetzt Hernandez, Coutinho, aber so grundsätzlich mit der Altersstruktur und dem Kader ist man da für die Zukunft echt bombastisch aufgestellt.
Das war ja mal immer meine Hoffnung, ne? Die sind halt einfach alt.
Ja.
Da muss doch ein gutes Jahr kommen, wo es echt kracht bei den Bayern. Und das war dieses Jahr. Und es wurde wieder nicht genutzt. Gut.
Genau. Lass uns da einen Strich drunter ziehen. Da können wir noch ewig drüber philosophieren. Lass uns zu den Top-Werten der Saison auf Team- und Spielerebene kommen. Da ist echt eine Menge Holz drin in den Daten. Und diesmal habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich dich jetzt nicht irgendwie drei Werte erraten lasse, weil es einfach auch zu breit jetzt gefächert ist. Aber lass uns vielleicht jetzt, wenn wir drüber reden, so ein paar Sachen rausheben, die wirklich überdimensional gut sind im Vergleich zum Rest der Liga. Ich würde sagen, wir fangen mal bei den Spielern an. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir einfach mal unsere Benchmarking-Analyse angeguckt und habe mir da mal die Kategorien angeschaut und da gibt es jetzt ein paar Sachen, die sind nice to know und ein paar, die sind wirklich überraschend. Genau, also erstmal pro forma, kurz zu erwähnen, die Stats, die ich mir jetzt angeguckt habe, haben als Einflusskriterium eine Einsatzzeit von 1500 Spielminuten bei den Spielern. Das war da halt auch gerade, wenn wir bei Pro-Spiel-Werten uns halt nicht die angucken, die nur wenig gespielt haben und möglicherweise da überproduziert haben, sondern wirklich auch die Dauerbrenner hier mit einbeziehen. Und von den Feldspielern her, der Spieler mit der höchsten Einsatzzeit, Christian Günther, 3032 Minuten, 34 Einsätze, wurde einmal ausgewechselt. Das hier,
Freiburger Capitano.
Genau, wurde hier sozusagen als Dauerbrenner der Liga jetzt hier gekürt.
Hat auch eine unglaubliche Saison insgesamt gespielt.
Ja.
Ich glaube, er hat 8 Vorlagen. Schießt, glaube ich, auch alle Ecken da.
Ja.
Ich mich ganz dumm mücke. Und wirklich beachtliche Instanz, die sich da hinten auskristallisiert hat. Und wo ich dann auch immer sage, also ist ja nicht so, dass wir hinten rechts nicht ab und an mal Abwehrprobleme auch beim DFB haben. Also als man noch mit einer Viererkette gespielt hat,
ja,
wo man dann auch mal überlegen kann, ob man nicht solche Spielercharaktere mit integriert, statt Matze Ginter, der eigentlich schon immer Innenverteidiger war und ihm man auch ansehen konnte, wenn er auf rechts gestellt wurde, dass er sich da überhaupt nicht wohlfühlt. Und jetzt hat man ja mit Halstenberg da auch eine Lösung gefunden, die ja auch gut ist und für den offensiveren Stil geht. Aber sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Mhm. So, was haben wir noch im Köcher? Das ist eine Kategorie, wo es einen sehr überraschenden Wert gab, meiner Meinung nach. Also kein überraschenden Wert, sondern der Spieler, der den Topwert da geholt hat, war für mich überraschend. Und zwar ist es die Netto-Spielzeit am Ball. Der Wert sind knapp 124 Minuten. Und du darfst jetzt mal raten, welcher Spieler da den Topwert geholt haben könnte.
Bei all diesen Werten ist mein Haupttipp eigentlich immer Kimmich.
Ja, das wäre auch mein Favorit gewesen, weil liegt man fast immer richtig, wenn es um diese Werte geht. In dem Fall ist aber tatsächlich David Alaba. Und das Überraschende dabei ist, der hat halt auch hat 28 Einsätze gehabt, 2500 Minuten. Das bedeutet, er hat ein Sechstel der Saison ungefähr gefehlt und hat hier trotzdem den Topwert geholt. Da macht sich halt die Umstellung auf Innenverteidiger echt bemerkbar. Und verdeutlicht halt auch, wie häufig er tatsächlich dann auch am Spielaufbau beteiligt war.
Also das unterstreicht vor allem auch seine Entwicklung. Also der ist da jetzt nicht zufällig gelandet, ne? Auf der Innenverteidigerposition und scheint sich da auch wirklich wohlzufühlen. Das unterstreicht auch, warum auch alle anderen großen Clubs gerade an ihm rütteln. Ich weiß bloß nicht, ob die auch inzwischen verstanden haben, dass er eben nicht mehr Linksverteidiger ist, sondern Innenverteidiger und das Spiel gestalten will. Und klar, also Guardiola hat ihn eh schon immer geliebt und ist schon berechtigt, dass er jetzt auch wieder versucht, nachdem der Daumen hochgeht, wir können weiter Geld verbrennen, ohne dass wir Probleme bekommen, dass er natürlich den auch gerne auf die Insel locken will. Krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe die Entwicklung schon so wahrgenommen, dass er natürlich da enormen Einfluss hat und das halt auch das Problem für Hernandez ist, warum er meistens eben auf der Bank sitzt, auch als 80 Millionen Einkauf in der Innenverteidigung. Und ja, auch dann manchmal denke ich, sag mal, im Trainerteam sprecht ihr auch miteinander mit dem Sportdirektor, was wollen wir eigentlich in der kommenden Saison mit den Spielern planen? Weil die 80 Millionen hätten sie ja dann theoretisch auch noch in andere Spieler stecken können. Interessant. Hast du noch einen oder darf ich mal einen raushauen?
Na, hau du mal einen raus.
Nenn mal deine drei Top-Spieler, die es 1-0 schießen in der Bundesliga.
Also würde ich auf jeden Fall allein aufgrund der Menge der Tore schon mal Lewandowski tippen.
Ja, Glückwunsch, 11-mal, ja.
Ja, dann Timo Werner könnte ich mir vorstellen, ist da auch vorne mit dabei.
Tatsächlich nur auf Rang 3 mit 7 Mal.
Okay, und dann wählen könnte noch vielleicht Weghorst von Wolfsburg.
Nee, der hat auch gerne mal das 1-0 geschossen, aber weitem nicht so oft. Ja. Auf Platz 2, geteilter zweiter Platz, Quaison von Mainz und Ruven Hennings von Düsseldorf.
Düsseldorf.
Davon wahrscheinlich beide 8 Mal das 1-0 geschossen. Schwer beeindruckend. Also, wie gesagt, man redet ja auch, ich fand es ganz lustig, Mainz hat wohl 12 Stürmer aktuell im Kader und wird wohl versucht, den einen oder anderen Spieler abzugeben. Bei Quaison sind sie vielleicht nicht so willens, den abzugeben, aber wie gesagt, in Berlin überlegt man ja auch immer noch, einen neuen Stürmer zu holen, der die Stelle von Vedo Ivisovic mit einnimmt, beziehungsweise Spieler. Und den kriegt man vielleicht günstiger als irgendeine vermeintlich große brasilianische Lösung, wie es Michael Preetz von Dieter Hoeneß noch gelernt hat. Und könnte diesem Spiel in Berlin, nicht nur weil er hier auch gerne trifft, deutlich mehr Qualität verleihen, neben hinterm Piatek und Kunja. Aber zur Hertha kommen wir im Detail noch. Ja. Dann gleich mal weiter. Wer waren wohl die besten Assistgeber zum 1-0?
Zum 1-0? Ja, Müller, Sancho. Wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Menge ihrer Assists. Ansonsten...
Müller liegt sie tatsächlich richtig.
Ja.
Sind es 9 Mal, hat er den Topwert. Aber Sancho eben nicht.
Wie sieht's denn aus mit Trimmel?
Richtig. Er und Hazard haben jeweils 6 Mal die Vorlage zum 1-0 gegeben. Sancho schwimmt dann irgendwo im hinteren Feld. Weiß ich so, mit 4 oder 3 oder irgendwas in dem Dreh. Das fand ich nur spannend.
Und die Überraschung dabei ist jetzt wahrscheinlich, dass bei Müller alle Assists aus dem Spiel heraus passieren, bei Trimmel alle Feuer aus rumenem Ball.
Aus Standards bringt er Klasse. Aus dem Spiel bis dato leider nur Masse. Also an Pässen und Torschussvorlagen, aber die halt im Sande verlaufen noch. Also er hat auch eine gute Saison gespielt, hat die Qualität, also wenn wir jetzt über Trimmel sprechen, aus der zweiten Liga in die erste Liga adaptieren können. Das ist beeindruckend, auch für einige andere Spieler da im Kader. Aber aus dem Spiel heraus, und da kommen wir ja nächste Woche intensiver drauf, da muss mehr passieren in der kommenden Saison, um erneut die Klasse zu halten, weil aus dem Spiel heraus bedeutet für mich auch immer mal auf den Rückstand antworten zu können und eben nicht nur davon zu leben, dass man vorlegt, sich dann zurückzieht, das Spiel kontrolliert und eventuell nochmal dann den Todesstoß hinten raussetzt. Und da hat er definitiv noch Potenzial.
Ja, einfach auch als weitere Waffe fürs Team an sich. Richtig. Ich meine, so gut wie sich Standards offensiv trainieren lassen, lassen sie sich natürlich auch für die Gegner defensiv trainieren.
Richtig.
Irgendwann sind die Mechanismen da auch kein Geheimnis mehr. Von daher würde es Union gut zu Gesicht stehen, wenn da noch, was die Tore, also was die Offensive angeht, einfach ein bisschen facettenreicher wird. Aber da kommen wir, glaube ich, im Detail dann nochmal zu.
Ein Fakt fand ich noch richtig interessant, wo wir gerade über die sogenannten Führungsspieler sprechen, wie ich sie dann immer nenne, die für ein 1-0 sorgen, entweder im Abschluss oder in der Vorlage. Unser Sportskamerad Max aus Augsburg hat die Saison 8 Tore geschossen, 5-mal das 1-0 davon. Fand ich überragend. Also ich weiß nicht, wer die Kohle gerade über hat oder so, aber ich glaube, man macht einfach nichts falsch, wenn man den holt. Ja. Und sagt, das ist für mich schon seit nun ein, zwei Seasons eine Frage, warum der große BVB den einfach nicht holen will. Stellt sich halt auch keiner hin und erklärt es mal. Aber wie gesagt, Hertha darf ja shoppen gehen. Und ein bisschen mehr Spielstärke könnte denen nicht schlecht zu Gesicht stehen. Vor allem hinten links, wo das eher Kandidaten immer sind, die primär defensiv Aufgaben lösen. Richtig.
Ja, also Fakt ist, dass Philipp Max, glaube ich, bei Augsburg, also der kann mehr als nur Augsburg.
Ja.
Der muss auch meiner Meinung nach europäisch spielen. Der hat auch noch ein paar Jahre vor sich, also da ist auch noch eine Entwicklung möglich. Ich habe mich ja letztes Jahr schon gewundert, dass bei Dortmund da Nico Schulz verpflichtet wurde und nicht Philipp Max. Stellt sich ja jetzt auch am Ende raus, dass es absoluter Fehlgriff war, wenn man sich da auch die
scheinbar wollte man endlich mal wieder einen Sportinvaliden im Kader haben oder so, keine Ahnung.
Ja, ist natürlich schade, aber Philipp Max performt jetzt hier die zweite Saison hintereinander wirklich ganz oben mit dabei, nicht nur auf seiner Position, sondern halt auch von den Stats positionsübergreifend. Ist halt auch einfach eine läuferische Maschine, flankt da unaufhörlich die Dinger rein und ist halt auch, was die Standards angeht, da absoluter Experte.
Wo du es schon sagst, Stichwort Standards. Hast du auf dem Schirm, wie oft er per Freistoß traf?
Diese Saison, ich würde jetzt mal so vielleicht dreimal, drei direkte Freistöße.
Volltreffer ist auch der Topwert dieses Jahr in der Liga. Ja. Auch wenn man glaubt, Jonathan Schmid haut 6 Dinger pro Jahr in den Winkel. Auch bei ihm waren es nur 2. Ja. Und absoluten Topspieler bei Standards, wir haben es ja eben schon angestrichen, Trimmel. Ja. Mit 11 Standardbeteiligung, wovon 8 Assists sind. Dann hat er mit Andersson den perfekten Abnehmer nämlich bekommen, der 8 Tore aus Standards gemacht hat, die ihm allesamt Trimmel aufgelegt hat, bis auf einen, das waren 11 Meter, den hat er dann selber verwandelt. Und natürlich unser Lieblingsösterreicher und Kneipenheld Hinteregger mit 8 Toren und insgesamt 10 Beteiligungen. Was sagst du, wir hätten genauso viele Torbeteiligungen bei Standards wie der Herr Lewandowski, der auch auf 11 kommt. Wer spielt noch in der Liga mit?
Bei Standards. Ich hätte jetzt ja auf Grifo getippt, aber das kann glaube ich nicht sein, weil Freiburg dafür generell zu wenig Tore macht. Aber Freiburg ist ja bei den Standards sonst auch oben mit da. Ich sag mal Grifo.
Nee, der hat, glaube ich, 8 oder so. Ja. Meister Arnold aus Wolfsburg. Große Kontraste, Lever kommt vor allem über die Elfmeter. Arnold über die Freistöße, sowohl in der Vorlage, hat auch selber zweimal getroffen. Und was ich auch ganz spannend fand, ob man das bei Hertha stärker ausbauen kann nächstes Jahr. Boyata, der Innenverteidiger, kommt auf 5 Torbeteiligungen nach Standards und hat 4-mal davon selber nach einer Ecke getroffen. Also, der kündigt sich eine Waffe an. Vielleicht hat die Analystin von Hertha BSC das auch mal registriert.
Ich würde mal kurz die Brücke nochmal zu Andersson schlagen, den du ja gerade erwähnt hast. Der hat nämlich auch noch in einer anderen Kategorie einen Top-Wert erreicht. Für mich auch überraschend, vor allen Dingen, wenn man sich den Abstand zu Platz 2 anguckt. Und zwar sind es die geführten Zweikämpfe. Andersson mit 1085 Zweikämpfen, Platz 2 dann Höhler von Freiburg mit 850. Das ist ja Wahnsinn.
Das System der langen Peitsche schlägt sich darin wieder. Er hatte auch die meisten Zweikämpfe in der Luft geführt. Ich glaube, 260 Stück sind es oder etwas in der Richtung. Und das sind halt, kannst du ja hochrechnen, 5 bis 6 lange Peitschen pro Partie, die da auf einen niederprasseln. Und echt sein Mann gestanden. Also ich wurde auch nervös, als vor anderthalb Wochen hieß, der hat eine einstellige Millionenklausel nur. Und dann knapp bei Kasse knappen kam, ja, den können wir doch kaufen. Ey, warte mal, ihr habt gerade 70 Millionen Bürgschaft vom Land bekommen. Ihr holt vielleicht erstmal gar keinen. Aber das dürfte sich vielleicht auch bis nach England rumsprechen. Und da bin ich echt gespannt, weil ich auch kritisch sah, Union hat, ich sag mal, so eine Schrankwand mit einem Alter von 17 Jahren im Nachwuchs, der gerade rumfeilscht, irgendwo anders hinzugehen, warum man den nicht stärker eingebunden hat, schon in der laufenden Saison, in die Profiaktivitäten, weil es wäre dann noch ein Kandidat, den man da auch mal mit reinbringen könnte und vor allem dann als Ersatz langsam aufbauen kann. Was, wenn wir mal Standards abschließen, weil ich gut fand, können wir mal noch kurz vielleicht auf die Teamebene gleich kommen. Das ist ja dann quasi gleichbegleitend mit Teams, die starke Standardspieler haben, dass die ja auch tendenziell dann auch die Top-Werte haben darin. Wer glaubst du denn, war denn die drei Top-Teams in puncto Standards dieses Jahr?
Also ich habe mich natürlich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Top 3 habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, mir die Top-Clubs rausgesucht. Also natürlich absolut gesehen ist da Bayern München natürlich vorne. Bei 100 Toren ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie absolut gesehen auch die meisten dann nach Standards erzielt haben. Ist nicht so.
Frankfurt hat eins mehr gemacht. Frankfurt hat, glaube ich, 22, wenn ich mich jetzt nicht komplett ver...
Wir haben beide 22.
Beide 22.
Aber du hast recht, ja, Frankfurt. Also in dem genau. Fall würde Frankfurt halt, weil es anteilig halt mehr ist,
genau.
22 von 59, 37%.
Richtig.
Und ansonsten muss man bei den Standards natürlich, wie jetzt auch schon so oft betont, einfach Union erwähnen. Also das ist ja unfassbar, dass sie fast die Hälfte ihrer Tore so, nach Standards
20 Buden, 49% der Tore. Und zwischen denen und den Bayern und Frankfurt liegen nur noch unsere anderen Spielverweigerer aus Köln, die 21 Mal nach ruhenden Bällen trafen. Und RB Leipzig, also die ja. Taktikrevolution in puncto Standards von vor anderthalb Jahren trägt ihre Früchte ja. und wurde von Nagelsmann noch weiter ausgebaut.
Verdeutlicht auch einfach immer wieder auch Freiburg dahinter, denn mit 19 Buden nach Standards auch 40%. Was es einfach für eine Waffe ist, auch in dieser Liga, wenn du da konstant deine Standarddinger machst, dann du musst halt nicht der Umschaltkönig sein. Das ist von zwei, drei Clubs halt die Waffe.
Richtig.
Aber es muss nicht sein, du brauchst diese Spieler nicht, um in der ersten Liga, ich sag mal, zumindest die Klasse halten zu können. Ja? Und mit Freiburg sieht man ja auch, was möglich ist, wenn die Ergebnisse auch stimmen, auch viele knappe Siege dabei sind, dann kann man da auch wirklich mal dann auch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.
Und wo es Standardkönige gibt, gibt es auch Standarddeppen in einer Bundesliga. Und derer, also ein Team muss man ja immer nennen, die Saison, wenn es um Standard-Gegentore ging. Da ist unser Relegations-Champion Bremen natürlich ganz vorne dabei mit 25 kassierten Buden. Ja. Aber wer glaubst du denn, siedelt sich dahinter ein?
Bei den Kassierten jetzt, ne?
Ja.
Bei den Gegentoren. Bei den Gegentoren. Ja, wahrscheinlich Paderborn, Düsseldorf.
Nee. Es sind unsere wunderbaren Schalker. Die haben nur ein Gegentor weniger kassiert. Und unsere Freunde aus Charlottenburg, die auch 21 Mal nach ruhenden Bällen kassiert haben, genauso wie Mainz 05. Also, ja. Dass eben auch bei Hertha dieses Jahr nicht nur aufgrund von Endgegner Facebook deutlich weniger Positives zu erwähnen war, liegt auch daran, dass sie einfach viel zu anfällig bei Standardsituationen waren, 21 Stück.
Ja.
Ziehen wir mal weiter. Die Standards haben wir abgeschlossen. Eine andere Sache hat mich tatsächlich dann überrascht. Und zwar meine grobe Theorie, wie viele Tore sind dieses Jahr Anteil? Also 982 Tore sind diese Saison gefallen, ja?
Ja, genau. Hm.
Wie groß ist denn der Anteil in absolut oder in prozentual von Toren, die im Strafraum gefallen sind?
Der ist sehr hoch. Genaue Zahl kann ich jetzt nur schätzen, aber es ist, also ich hätte immer gedacht, dass der Anteil geringer ist, dass wir mehr Buden haben, die auch aus der Entfernung erzielt werden, aber es sind tatsächlich gar nicht so viel. Da wird zwar regelmäßig abgeflaggt, aber die Dinger fallen halt nicht ins Tor. Also ich schätze mal, das wird irgendwas zwischen 85% und 90% sein.
Tatsächlich, sehr nah richtig getippt. Also ja. Von den 982 Toren sind 824 Stück in der Box erzielt worden.
Ja.
Und 125 dann außerhalb der Box. Und das ist der Topspieler Sabitzer, der 5-mal traf.
Mhm.
Auf Platz 2 hat mich überrascht, dass es Kimmich ist. Mit 4 Toren aus der Distanz. Und da für mich auch, was du ja schon richtig sagst, die flacken zwar gerne mal rauf, aber das sind für mich immer mehr so Verzweiflungstaten, als dass es gewollt oder auch herbeigeführt wurde. Wo ich denke, Mensch, wenn die sich zunehmend alle hinten einmauern, ne, dann schafft doch auch mal Abläufe, wie wir da zum Abschluss kommen, wie wir einen in Stellung bringen können. Ne? Und
ja.
Da hat es mich echt überrascht, dass es so viel ist. Also Lewandowski ist das Paradebeispiel. Von seinen 34 Saisontoren hat er 33 innerhalb des Strafraums geschossen und die meisten auch recht zentral vorm Tor. Und legte ich eins aus der Distanz. Das fand ich schon sehr auffällig. Und ja. Tipp mal, Kräfteverhältnis, Tore mit rechts und mit links.
Puh. Also ich schätze mal, dass ungefähr 2 Drittel der Tore mit rechts erzielt werden. Also ich sag mal 66% mit rechts, mit links werden es sehr wenig sein. Ich denke mal, links und Kopf werden sich dann den Rest teilen irgendwie.
Genau, also 499 Tore wurden mit rechts erzielt. Also
Ja.
die knappe Hälfte, wenn wir jetzt von 982 ausgehen. Und
Ja.
281 mit links. 167 da mit dem Kopf und zwei waren undefiniert, ich schätze mal Bauch und Hintern oder so.
Knie.
Das
Das sind
Gute.
Gomez seine. Ah ne, Gomez spielt ja in der zweiten Liga.
Sehr gut. Dann gibt es
Schön.
ja zwei Sachen, die mich immer interessieren, ne? Also welche Teams kommen sehr früh aus dem Puschen und schießen ihre Tore? Und welche Spieler sind es, die dafür sorgen? Und was sind denn deine Top-Tipps so? Wer sind da die Top 3 erfolgreichen Teams erstmal?
Also bei den frühen Führungen ist, glaube ich, Leverkusen mit da vorne dabei und ich würde auf Leipzig schätzen. Aber Leipzig eigentlich auch nur so ein bisschen aus dem Gefühl ihres Spielstils heraus. Kann auch sein, dass mich das trügt, dass das eher noch
Also
so aus den
ist
letzten, aus den letzten Jahren nachhängt.
richtig. Das in Vino Veritas der Last Seasons. Tatsächlich Bayer Leverkusen ist richtig. 12 Mal,
Ja.
genauso viel wie der FC Bayern.
Ja.
Und größten Schlafnasen sind Paderborn, die 13 Mal früh zurücklagen, und Hoffenheim 9 Mal zurück. Und was ich spannend fand, dass es auch ein genereller Trend ist, ne? Also 108 Mal fiel vor der 15. Minute schon das 1-0. Das hat mich überrascht, dass es tatsächlich nicht nur so einzelne Teams gibt, die da wirklich performen, sondern sagen, Vollgas in den ersten Minuten und dann mal gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Und
Ja.
weil, wenn man das Spiel so auf 5-Minuten-Blöcke mal aufteilen würde, fallen eins in die meisten Tore natürlich erstmal in der zweiten Halbzeit. Heißt, wenn in den 15 Minuten Positives passiert, passiert danach nicht mehr so wahnsinnig viel, sondern erst die Action wieder nach der Pause. Und da fand ich es krass, dass vor allem eben erst in der Schlussphase zwischen der 81. und 85. 76 Tore allein gefallen sind. Und davor das eher so dann immer wabert und dann gibt es den Riesenausschlag nach oben. Das fand ich auffällig. Wie gesagt, hatte ich vorher selber nicht so das Gefühl dafür gehabt.
Ja.
Und wo wir gerade bei dem Thema sind, späte Tore, ist ja für mich auch immer so, wer kann noch mal nachlegen, wer will noch mal und vor allem, wer lässt sich mal gerne dann noch die Butter vom Brot nehmen, weil er sich komplett anstellt. Was sind denn von deinem Bauchgefühl und deinem Wissen her die Crunch-Time-Teams der Saison?
Crunch-Time-Team. Ich glaube, dass Dortmund tatsächlich viele späte Tore erzielt hat diese Saison.
Schon gut. Komm auf Platz
Anso
2.
an ansonsten Bayern zu nennen ist langweilig, deswegen lasse ich die jetzt mal weg.
Da sind sie auch nicht mit dabei. Ich weiß nicht in der
Genau.
Top 3.
Ja. Ansonsten ja, Leipzig, glaube ich.
Genau, die haben die meisten sogar geschossen. 20 Stück.
Aha.
Und Frankfurt kommt selber noch auf 19. Frankfurt auch klassischer Kandidat von. Wie können wir uns eigentlich dieses Leben schwer machen? Sie sagten 19 Crunchtime-Tore, aber ich glaube,
Ja.
es gibt kaum Team, was so oft auch noch erstmal zurücklag. Also Wahnsinn. Also die haben wirklich ein solchen Jahr hinter sich. Bin auch gespannt, wie die sich dann so zur kommenden Saison aufstellen, ob die da noch große Abgänge verzeichnen müssen. Aber die waren auf jeden Fall angezählt, haben dadurch aber auch immer noch hinten raus dann liefern können zum Glück und somit auch vom Abstieg dann endgültig mal sich entfernt. Und wie gesagt, wo späte Tore geschossen werden, gibt es halt auch immer Crunch-Time-Deppen. Und da ist es wenig überraschend, dass es halt auch gerne mal Kellerkinder mit dabei sind. Nicht die
Ja.
ultimativen, aber Augsburg einfach mal 20 Stück kassiert. Also da kann Max machen, wie viel er will, so ungefähr.
Ja, Wahnsinn.
Die Abwehr zieht es ihm dann hinten noch runter. Und Mainz, 18 Mal. Und dahinter kommen dann halt direkt die beiden Berliner Clubs, also die wirklich im Gleichschritt durch die Saison gegangen sind. Also es ist kein Zufall, dass man 41 Punkte beide erzielt hat, was sogar genau auf unsere Simulation einzahlt, wo wir damals prognostiziert haben, dass beide Berliner Clubs punktgleich das Saisonende erleben werden. Die haben jeweils 16 Tore nach Crunchtime nach der 75. Minute noch bekommen. Und das hat auch, also da ist man dann auch für höhere Weihen nicht berufen, wenn man sich hinten raus immer so noch Tore einschenken lässt.
Ja, wo ich jetzt gerade auch die Übersicht hier auf habe bezüglich der Crunchtime, sehe ich gerade, dass, weil wir ja gerade bei Freiburg auch waren, die sind dreimal in der Crunchtime erst 1-0 in Führung gegangen. Zu Hause und haben die Spiele dann auch gewonnen. Also von 13 Siegen, die sie insgesamt geholt haben, halt drei auf diese Weise, ist für mich halt auch bezeichnend wirklich für diese Saison von Freiburg.
Ja. Sagte, der Wille und Glaube an sich selbst, omnipräsent, und dann ziehen sie es halt durch. Und wie gesagt, also bei denen ist nach den Bayern mit einer der einzigen Teams, wo ich klar sage, die haben alles abgerufen dieses Jahr, ne?
Ja.
Und ist dann auch durchgezogen. Und mehr ist in diesem Kader auch tatsächlich nicht drin. Und wäre cool, wenn Grifo zum Beispiel nächstes Jahr noch da spielen würde und nicht direkt wieder irgendwo hin abhaut. Weil dann können die auch mal so drei Seasons vielleicht hintereinander stabil um Platz 7 herum wabern und mal gucken, ob da nicht vielleicht doch ein größerer Wurf mal mit der Truppe drin ist.
Genau. Lass uns kurz noch, wir haben ja die Standards jetzt abgearbeitet, lass uns vielleicht noch auf die anderen beiden Torarten eingehen. Offensive Phase und Umschaltverhalten. Bei offensive Phase absolut gibt es keine Überraschung. Klar, Bayern da vorne. Sowohl absolut als auch anteilig.
Ja.
Viel interessanter ist, wer hat denn die wenigsten Tore nach offensiver Phase erzielt?
Es kann nur der erste FC Köln sein.
Und das ist auch tatsächlich so, die haben 7 Buden gemacht auf diese Weise von 51. Also das ist ja, also Union steht dem jetzt in nichts nach mit 8.
Ja.
Also aber einstellig nach Positionsangriff zu treffen in einer ganzen Saison.
Vor allem, das war ja, also Köln ist ja katastrophal gestartet und hat da aber noch einen Großteil dieser 7 Tore gemacht aus dem Positionsangriff. Ich glaube, unter Gisdol sind es 3. Oder maximal 4, wovon, glaube ich, 2 in dieser Wahnsinnspartie gegen Hertha, wo sie 5-0 gewinnen. Wo alles klappte. Und das hast du ja dann bei den anderen Spielen hinten raus gemerkt. Die Gegner haben gesagt, ja kommt Köln, ihr habt da mal wieder den Ball, geht ihr doch mal wieder in den Positionsangriff, lasst euch doch mal was einfallen. Weil Umschalten haben die wirklich super gemacht, auch Standards klappte, da musst du dich eben auf wenige Spieler verlassen. Du musst aber keine Spielkultur entwickeln oder eine Spielphilosophie auch den Spielern nahebringen, sondern kurze, schnelle, prägnante Abläufe. Ja. Und ist auch einerseits kein Vorwurf an Gisdol, das dann auch noch in dieser Zeit beizubringen, aber die müssen definitiv in der Sommerpause, sowohl bei der Zusammenstellung des Kaders, der riesengroß ist, als auch im praktischen Tun auf dem Trainingsplatz dringend daran arbeiten, spielerische Lösung für ihre Kandidaten zu bekommen, weil die Spieler haben sie immer mal im Kader, die dafür auch prägnant werden, die sie aber nicht umgesetzt bekommen. Ob das ein Hauptmann war, ob das jetzt auch ein Louis Schaub war, den man zum Hamburger SV abgeschoben hat. Und da müssen sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen.
Ja, das war jetzt auch für mich dann auch eine überraschende Zahl bei den Toren nach Umschaltverhalten, dass da Köln also erstmal absolut vorne der BVB mit 29 Buden nach Umschalten.
Immerhin.
Immerhin, da hat man mal den ersten Platz.
Auch vor allem dank Haaland, die quasi Schlussoffensive darin, der, glaube ich, auch 3/4 seiner Tore im Umschaltverhalten gemacht hat, wenn nicht komplett sogar.
Ja.
Ich glaube, er hat noch ein Standardtor reingeköpft oder so.
Ja, war jetzt auch bezeichnend, sag ich mal, für den Spielstil der Rückrunde der Dortmunder, dass sie halt gerade mit Haaland da vorne auch nicht nur einen haben, der körperlich in der Lage ist, den Ball halt zu halten und abzuschirmen und zu verteilen, sondern halt auch, wer wirklich reinsticht und der auch überraschenderweise wirklich schnell ist.
Ja.
Ja. Genau, ansonsten halt die meisten Tore anteilig, halt umschalten halt Köln, ja. 45% ihrer Tore erzielen sie auf diese Weise. Das ist schon Schon eine Menge.
Wie gesagt, haben sich sauber aus dem Keller rausgekontert, klasse gehalten, Glückwunsch, wie gesagt, auch nochmal nach Köln dafür. Will man aber nächste Saison erneut die Klasse halten, muss mehr kommen. Ne? Und viel Erfolg. Also Bielefeld kommt, die einen ähnlich krassen Stil fährt. Heißt, es wird ein Duell dann. Dann Bremen bleibt halt drin. Das ist für mich die komplette Sondersendung machen zu, wie könnte Bremen jetzt verhindern, das neue HSV zu werden, wenn man mit dem gleichen Krampenfußball in die nächste Saison bestreitet. Und ja, dann ist halt auch schon wieder vorbei. Also gibt halt mit Stuttgart einen Aufsteiger, wo ich noch kein Gefühl habe, wohin die Reise geht. Also zumal der Mittelstürmer jetzt auch noch sagt, ich will weg, da wird es für mich auch kritisch. Ja, aber wo wir beim Thema wichtigste Spieler sind, sofern du nicht noch ein absolutes Ass im Ärmel hast, würde ich sagen, können wir den Most Involved Player der Saison. Und nochmal zur Erklärung, Most Involved Player heißt, welcher Spieler ist am meisten in das Spiel seiner Mannschaft eingebunden. Und auf unserer Seite, readthegame.com, kann man das als Widget betrachten und dann auch nochmal teilen. Einerseits, wer ist an den meisten Toren seines Teams beteiligt, an den meisten Torschüssen und an den meisten Episoden. Und entweder nimmt man sich das alles zusammen, kann das auch in absolut und prozentual unterteilen. Und wir sagen immer, kann entweder ein Gesamt-MIP küren, was wir ja gleich auch noch mitmachen, oder man sagt, wer überzeugt denn in den einzelnen Kategorien. Das haben wir für unseren Kunden Sportwetten.de jeden Spieltag gemacht und jetzt auch für die Gesamtsaison. Und leider muss man sagen, dass das sehr Bayern dominiert vonstatten geht in dieser Kategorie. Und als Gesamt-MIP sticht natürlich Robert Lewandowski hervor, der mit 54 Torbeteiligung bei den Bayern der ultimative Schlüsselspieler war. Prozentual bei 100 Buden natürlich auch 54% der Tore geliefert hat. Und bei den Torschüssen nur von einem Spieler noch übertrumpft wird in Sachen maximale Anzahl. Und das ist dann halt Kimmich. Ich glaube, Lever war an 123 Torschüssen beteiligt, Kimmich an 227.
223.
Also, ja. Meine ich ja. Genau. Und Kimmich auch der Meister der Episodenbeteiligung ist, indem er 2675 Episodenbeteiligungen vorzuweisen hat und ja, damit der Motor der Bayern hinten ist. Also ihm kommen Assistenten im Mittelfeld und auf anderen Bereichen dann gerne dazu, die eine unglaubliche Qualität haben, wie Goretzka jetzt auch in der Schlussphase der Saison. Aber die eine wahre Riesenkonstante der Bayern ist Kimmich neben Lewandowski.
Genau, wenn man sich das jetzt, also bei den absoluten Zahlen, wie du es jetzt ja schon gesagt hast, ist das wirklich sehr, sehr Bayern-dominant, die Übersicht, jetzt in jeder Kategorie. Wenn wir uns mal angucken, welcher Spieler denn anteilig an diesen Kategorien seines Teams beteiligt ist, dann muss man hier auch noch drei andere Spieler hervorheben, die für mich dann auch die Top 3 der Gesamt-MIPs bilden. Und zwar Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt. Bildet die für
Frankfurter
mich.
Frankfurter Lebensversicherung.
Ja, genau. Bildet für mich, wenn ich mir die ganzen Stats hier angucke, ich nenne gleich noch die anderen beiden, bildet für mich das beste Gesamtpaket eigentlich. Mhm. 44% Torbeteiligung, 43% Torschussbeteiligung und dazu noch 17% Episodenbeteiligung. Ja, normalerweise haben wir ja hohe Torschuss- und Torbeteiligung, aber niedrige Episodenbeteiligung, ja, weil das dann einfach so die Endspieler sind, die Abnehmer, die verwerten. Aber Kostic mit 17% an jeder sechsten Episode halt auch beteiligt. Das ist einfach, der Stellenwert von Kostic für dieses Team heraus.
Der übertrumpft übrigens auch, wenn man bei der Entstehung von Standards alles mit reinnimmt, also wie die auch hergeleitet werden, dass Kostic sogar noch vor Trimmel und allen anderen, weil der die Bälle rausholt, die zum Einwurf führen, da ist er dabei, dann auch in der Vorbereitung, wie kam es zum Standard, dass eine Ecke geschlagen wird, die er dann meistens dann auch noch selber ausführt, ist dann, weil er auch unglaublich viele Flanken schlägt, die dann abgeblockt werden und Wahnsinnsspieler, also können von Glück reden, wenn sie ihn behalten können. Wen hast du noch gehabt, der dir besonders aufgefallen ist?
Ja, ansonsten in der Gesamtbetrachtung MIP, Jadon Sancho für mich vorne mit dabei. Auch an über 50% der Tore beteiligt, 38% Torschüsse und 15% Episoden. Da, wie du schon gesagt hast vorhin, nächste Saison noch im Kader, einfach von den Leistungen her da für mich der Top-Spieler. Von daher sollte man da nächste Saison wirklich immer den Großangriff aussprechen. Und dann auf Platz 3 für mich Timo Werner. Und damit wird auch deutlich, was Leipzig da für einen Verlust hinzunehmen hat.
Ja.
Nicht nur, dass 46% der Tore mit auch über ihn liefen, sondern auch 40% der Torschüsse, also der gesamten offensiven Abschlüsse. Das ist wirklich unfassbar, unfassbar viel. Hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt nochmal absolut. Wir hatten jetzt vorhin Kimmich und Lewandowski mit 227, 223, Timo Werner mit 218 Torschussbeteiligung. Und da wird wirklich dann interessant zu sein, also da geht ja dann nicht nur Qualität, Abschlussqualität verloren, sondern auch Geschwindigkeit.
Ja, ein kompletter Teil der Spielphilosophie, die wie in Leipzig gespielt wird, war und bis dato auf Werner ausgerichtet. Ne? Und da reicht es nicht nur, einen Torjäger dann auf den Platz zu stellen, sondern muss gucken, wie man dann wirklich noch Fußball spielen will. Und wie gesagt, große Herausforderung für Leipzig, wenn sie nächstes Jahr trotzdem wieder angreifen wollen. Und wie gesagt, ein Spieler ist mir auch noch aufgefallen, das ist Erik Tommy, der an Düsseldorf ausgeliehen war und jetzt nach Stuttgart zurückgegangen ist. Und da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, Stuttgart, jegliche Animositäten der Vergangenheit muss man dann mal ablegen, was mit dem Spieler war, sondern ganz klar sagen, du bist hier bei uns unter Vertrag, was war, ist Geschichte, wir fangen jetzt neu an, weil der ist einfach ein geiler Spieler. Und wenn einer an 42% der Tore deines Teams beteiligt ist, spricht es auch für den und dann auch noch an 31% aller Torschüsse. Also der entwickelt auch ein Spiel und den werden sie zwingend brauchen. Erst recht, wenn andere Spieler hier zwingend weg wollen, die vorher auf dem Flügel bei denen gespielt haben. Und natürlich der vorhin schon angesprochene Robin Quaison, ne? 45% aller Mainzer Tore beteiligt gewesen. Der macht Jahr für Jahr echte Vorwärtsschritte. Also ich kann mich noch entsinnen, wo der vor 2 Jahren ganz schneller Stolperklaus war, hat zwar auch immer mal getroffen, aber auch immer mit 8 Spielen Pause dazwischen. Und der ist dieses Jahr wieder gereift. Ja.
Genau, wen man da vielleicht auch noch erwähnen kann, nicht nur weil er bei der MIP-Übersicht auch vorne mit dabei ist, ist Wout Weghorst oder wie auch immer man ihn ausspricht. 48% der Tore, 34% der Torschüsse, aber nicht nur das, auch wenn man sich jetzt mal die Athletikdaten der Liga anguckt, bei den intensiven Läufen, also intensive Läufe setzen sich zusammen aus Sprints und Tempoläufen und bei den intensiven Läufen belegt er Platz 2 im Gesamtranking hinter Darida von Hertha. Darida mit 2750, Weghorst mit 2628. Und auch bei den Sprints ist er auf Platz 3 hinter Hakimi und Kostic. Also ist da auch läuferisch vorne bei Wolfsburg eine absolute Maschine. Und ist wie man ja immer so schön sagt, der erste Verteidiger. Genau. Der sozusagen auch die Defensivleistung der Wolfsburger so ein bisschen mitbestimmt hat, weil er halt die erste Kette ist, die da angreift. Und halt vorne dann an, ja, wie gesagt, an jedem zweiten Tor, an jedem dritten Torschuss beteiligt.
Ist halt wirklich ein ultra abgezockter Knipser und der hat auch, das, was ich bei Haaland so bewundernswert finde, ist nicht nur sein Speed und dass er dann auch so häufig trifft, sondern die Art, wie er das macht. Er ist immer mit 120% Willen dabei und er regt sich zum Beispiel tierisch auf, wenn ihm was misslungen ist. Und feiert sogar umso mehr die Tore der anderen als seine selbst. Ne? Da macht er meistens einen Gag oder so, bei den anderen flippt er komplett aus. Und das sich dosiert auch bei Weghorst, der mit einer brachialen, ich glaube, es war am vorletzten Spieltag oder so, wo der mit allem, was er hat, reingeht in eine Szene, um den Ball noch ins Tor zu drücken, dabei den Schuh von irgendeinem Freiburger abbekommt, aber Volley. und dann auch erstmal den Toban umgelegt bekommt und tritt danach den Elfmeter und macht ihn auch rein. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt noch kein anderer Club zuschlägt, es ist nicht abwegig, das sollte Haaland gehen, Weghorst Weg dann auch irgendwann, nicht nur weil es dann wieder näher an Holland dran ist, nach Dortmund führt. Ja. Kommen wir von den Einzelspielern doch mal, wir haben jetzt einige prägnante Namen genannt, zur Top 11 der Saison. Und einfach aufgrund so viel Klasse in den Stats haben wir gesagt, wir küren auf jeder Position, abgesehen vom Torhüter, den lassen wir mal weg, jede Position doppelt. Also wir nennen immer zwei Spieler, die sich beworben haben aufgrund sehr naheliegender Stats bei sich für diese Position. Willst du sie mal vorstellen?
Genau, also die Grundlage ist erstmal, dass wir neun Positionen haben und je nach, sag ich mal, taktischer Aufstellung könnte man sich das jetzt munter lustig zusammenstellen. Aber wir würden jetzt einfach mal pro Position die beiden Top-Spieler nennen, die sich da auch datentechnisch herauskristallisiert haben. Lass uns hinten in der Mitte anfangen, bei den Innenverteidigern. Und da sind die beiden Top-Spieler, Sven Bender und David Alaba. Und wenn man sie gerne ersetzen möchte in dieser Aufstellung, dann durch Platz 3 und 4 Halstenberg und Klostermann. Beide von RB Leipzig.
Definitiv Maschinen. Also da reden wir ja meistens dann über diese klassischen Innenverteidiger-Varianten, die wir heute haben mit einer Dreierkette, die dann da auftrumpfen. Ja, sobald ein Bender fit ist, liefern sie. Also das geht jetzt auch schon fast, glaube 8 oder 6 Jahre in dem Dreh. Beeindruckend auf jeden Fall. Und Alaba hatten wir vorhin schon ein paar Stats mal genannt. Sensationelle Entwicklung. Also könnte man irgendwie auch nur Österreich wünschen, dass sie mal noch vorne 3-4 Spieler mehr haben, die auch was taugen, damit der da in der Nationalmannschaft seinen Flair mal verbreiten kann. Aber Glückwunsch an FC Bayern, dass sie diese Spielerqualität da in ihren Reihen haben. Gehen wir mal weiter.
Genau, gehen wir auf die Seiten rechter Verteidiger. Auch da wieder ein Spieler des FC Bayern vorne mit dabei, Benjamin Pavard und dicht gefolgt von Hakimi von Dortmund. Ja, wer hätte das vor der Saison gedacht?
Also bei Pavard bin ich wirklich überrascht. Ich halte ihn auch immer noch für einen unglaublichen Stolperklaus. dass kein Alleinqualitätsmerkmal ist, was schmälern muss, sieht man ja auch an Thomas Müller. Also was mich halt beeindruckt hat, war vor allem auch die Abschlussstärke, die er da in der Offensive gebracht hat. Und echtes Gesamtpaket. Also der scheint sich zu machen. Gucken, wie da so die kommende Saison läuft, ob er das bestätigen kann oder ob das so ein vermeintliches One-Hit-Wonder dann wird. Aber bei Hakimi, wie gesagt, der Abschied schmerzt ohne Ende. Glückwunsch an Inter Mailand. Die haben einen Riesenspieler verpflichten können dafür 40 Millionen Euro. Ich fand es aber auch richtig, dass Dortmund gesagt hat, nee, den Wahnsinn machen wir jetzt gerade aktuell nicht mit. Weil der verdient ja auch dann noch 3 Euro persönlich im Jahr. Und gesagt haben, wir nehmen die solide Variante und holen einen noch erfahreneren Spieler und der ist ablösefrei. Ansonsten, wie gesagt, der war für mich auch immer eine Lebensversicherung, weil man dachte, es geht nichts mehr. Der versucht nochmal den Sprint zur Grundlinie, auch in der 89. und sucht auch den Abschluss. Das fand ich bei ihm halt so gut, weil da viele Situationen immer sind, wo Spieler nicht die Traute haben, nochmal in den Sprint bis zur Grundlinie zu gehen, weil sie aber auch sich eigentlich darauf verlassen könnten, dass ihnen keiner mehr folgt. Entweder weil die auch entkräftet sind oder nicht glauben, dass der aus so einer Situation was machen kann. Und es war ganz häufig, dass Hakimi wirklich auf der letzten Grasnarbe der Grundlinie entweder den Schuss aufs Tor sucht und da der durchrutschte oder zumindest den Ball in den Rücken der Abwehr, wo dann wieder einer der Stürmer oder guten Mittelfeldspieler der Aufgerückten den Abschluss suchen konnte. Und diese Qualität fehlt jetzt einfach in der kommenden Saison. Und da muss man gucken, ob der Meunier das Ding 1:1 da so ersetzen kann oder welche Qualität der da selber einbringt. Also Hakimi auch 36% Torbeteiligung, 32% Torschussbeteiligung und kein Spieler war an mehr Episoden bei Dortmund beteiligt als Hakimi. Ne? Also kein Brand, kein Hummels. Hummels kommt knapp danach. Auch selbst Sancho als Offensivspieler und Offensivmotor schlechthin. Ne? Also den meisten Dampf hinten raus hat Hakimi entwickelt. Und das ist eine Hypothek, die man erstmal begleichen muss. Wechseln wir die Seite.
Wie sieht es aus? Wechseln wir die Seite. Auch da teilen sich ein Dortmunder und ein Münchner die beiden Top-Positionen. Da natürlich für mich auch Shootingstar der Saison, Alphonso Davies auf Platz 1 und Guerreiro auf Platz 2.
Guerreiro, wie gesagt, der spielintelligenteste Linksverteidiger seit Lisa Rasu vermutlich. Ja. Das ist auf dem linken Flügel ganz großes Tennis, was er da abliefert, auch welche Impact er auf die Offensive bringt. Und Alphonso Davies, also er ist wirklich sauwitzig, der Typ. Muss ich sogar als Außenstehender zugeben. Und mit welchem Speed der dann auch wirklich, also er gibt keinen Ball auf. Das ist halt, er ist die Rückeroberungsmaschine beim FC Bayern. Und selbst Haaland hast du in dieser einen Szene im Topspiel in der Rückrunde dann auch angesehen. In jedem anderen Spiel guckt er einmal noch auf den Ball und zieht das Ding dann aufs Tor. Und in dem Moment, wo er runterguckt und sich eigentlich kalibrieren will für den Schuss, kommt Davies angepfiffen und zieht ihm das Ding dann weg. Und danach war für ihn auch der Drops gelutscht. Ja, Bombensaison in dem Fall.
Davies ist auch insgesamt der Spieler mit den meisten Balleroberungen in dieser Saison.
Verständlich.
Vor Mats Hummels. Aber das ist wirklich läuferisch eine Maschine, hat, finde ich, in dem Alter auch schon eine unglaubliche Spielintelligenz. Und also wenn man sich überlegt, was da noch möglich ist an Entwicklungen, wenn auch die Erfahrung wächst, dann kann man da nur glücklich sein, dass wir so einen Spieler erstens in der Bundesliga haben und für mich persönlich natürlich beim FC Bayern.
Leider. Kommen wir zum defensiven Mittelfeld.
Defensives Mittelfeld. Natürlich Joe Kimmich hier als absoluter Topspieler, glaube ich auch nicht, dass das irgendwie zur Debatte steht. Und dahinter Julian Baumgartlinger von Bayern 04 Leverkusen. Nochmal zur Erinnerung, Einsatzkriterium für diese Top-11, die wir jetzt hier vorstellen, sind 1500 Spielminuten. Und die Rankings, die orientieren sich nicht an den absoluten Zahlen der Spieler, sondern halt an dem, was sie geleistet haben, auf ihre Einsätze heruntergebrochen. Von daher kann hier ein Spieler, der, sag ich mal, nur die Hälfte der Saison in Anführungszeichen gespielt hat, trotzdem vorne mit dabei sein, weil wir uns halt die anteiligen Werte angucken.
Ja, also Baumgartlinger, der ist ja damals aus Mainz gekommen, absolute Maschine in Sachen Abräumen, aber darf man nicht vergessen, wir hatten ja neulich auch Daniel Meuren mal drüber gesprochen, der gar nicht so in ihm auch den Spieler sieht, der in der Offensive beteiligt ist, ne? Und wenn er dann aber mal in die Stats reinguckt, ist er halt auch an 20% aller Tore von Leverkusen beteiligt. Und ja, gestandener Spieler, der sich da entwickelt hat, wie gesagt, gehobene Klasse der Bundesliga, absolut.
Ja.
Keine Einwände.
Zentrales Mittelfeld. Auch da für mich zwei Überraschungen vorne mit dabei. Auf Platz 1 Sebastian Rudi, TSG Hoffenheim. Und Platz 2 Suat Serdar von Schalke 04 aufgrund seiner Leistung in der Hinrunde. Und wenn man das jetzt bedenkt, dass er hier denn auf Platz 2 steht, wird auch nochmal deutlich, wie sehr er den Schalkern da gefehlt hat in der Rückrunde.
Ja, also ich weiß noch, wie ich an dem Abend, als die Meldung kam, dass Schalke Suat Serdar für 10 Millionen aus der Klausel herauskauft, die Heide, nachdem er nach Schalke gegangen ist, ja immer noch wusste. Da habe ich direkt Carsten eine SMS geschrieben und meinte, Wahnsinn. Das ist einer der Top-Transfers, weil der für mich damals schon so viel Potenzial versprach. Und er hatte, wie alle, die irgendwie auf Schalke landen, im ersten Jahr massive Probleme, an sein Leistungsniveau zu kommen. Und es ging halt leider zu vielen Spielern so. Deshalb wurde dann Heidel unter anderem rausgeschmissen und mal wieder ein Trainer oder zwei sogar. Und der blühte dann jetzt erst so richtig dann auf die Saison. Und ja, klar, das war einer der Hauptgründe, warum es mit Schalke auch bergab ging, weil der Schlüsselspieler da fehlte. Ja. Und Stichwort Sebastian Rudi, so eine personifizierte Verlässlichkeit einfach auf dem Platz. Also deshalb funktionierte der in meinen auch Augen auch damals ganz gut in der Nationalmannschaft, leider nicht lange, weil er dann wieder verletzt war. Und weil der ist die Passmaschine, die sieht keiner, aber die nimmst du dann über die Stats eben wahr oder wenn er halt fehlt, dass eben nicht der Spiel von hinten nach vorne funktioniert. Und vielleicht reichte die Klasse eben nicht, um bei den Bayern dann auch vollends durchzustarten, auch wenn der, wenn er gespielt hat, hat er gut gespielt in meinen Augen. Aber ja, und da bei dem ist jetzt so der klassische Profitum in Zeiten von Corona. Also er verdient viel zu viel. Er muss ja dann, glaube ich, erstmal nach Schalke zurück. Und Hoffenheim hat gesagt, das, was du jetzt hier aufrufst, können wir nicht leisten. Und wir wollen, wenn dann, eher jüngere Spieler in den Kader integrieren. Mal gucken, wo der landet. Ne? Also wenn Hertha nicht gänzlich blind unterwegs ist und Rudi vielleicht einen Schritt zurück macht, was es den Gehaltsanspruch angeht, vielleicht so eine neue verlässliche Größe im Hertha-Mittelfeld, die zwar nicht für die Schlagzeile und die großen Transfermeldungen zuständig ist, aber dafür, dass sie ein Spiel entwickeln. Und ein Labbadia will ja vor allem Positionsangriffsfußball haben, wo man den Ball zirkulieren lässt. Und da ist Rudi, glaube ich, wäre ein guter Mann dafür.
Ja, ja. Sehe ich auch so. Ist jetzt, glaube ich, keiner für einen, das haben wir bei Bayern gesehen, keiner für einen Top-Club, also keiner, mit dem du Titel gewinnst. Aber also europäisch in der Klasse, da sehe ich ihn auf jeden Fall und da muss er auch nächste Saison spielen.
Richtig.
Rutschen wir eins nach vorne. Offensives Mittelfeld. Da haben wir Thomas Müller vorne. Unbestritten seit dem Trainerwechsel da eine absolute Bank, ohne Diskussion. Und auf Platz 2 dann Kai Havertz. Und da wird dann auch nochmal deutlich, was du vorhin schon erzählt hast, dass er jetzt ja am Ende vorne eingesetzt wurde, ist halt dann leider verschenkt für diesen Spieler, weil er seine Stärken eben woanders hat.
Genau. Also das klappte 2-3 Spiele ganz gut. Dann kann sich auch ein Gegner mal wieder drauf einstellen. Und der ist ein Mann hinter den Spitzen und das macht er da überragend. Der braucht aber mindestens einen Stürmer dafür, mit dem er da auch dessen Räume nutzen kann, die der Stürmer reißt. Und sagt, ich wünsche ihm noch ein Jahr Leverkusen. Jetzt nicht, weil Leverkusen so eine schöne Stadt ist, aber das Team passt wunderbar. Und der soll da nochmal 34 Spieltage als Stammspieler plus EM agieren. Und dann darf er sich gerne mal in der großen Welt umsehen, solange er nicht nach München geht.
Gut, gehen wir auf die Flügel. Links außen, rechts außen, wir fangen mit der linken Seite an und da sicherlich zwei Spieler, die man jetzt nicht sofort auf dem Schirm gehabt hätte. Ja, wir haben ja jetzt auch beim MRP.
Außer uns beide heute.
Für uns beide, ja. Wir haben ja jetzt beim MRP schon über Philipp Kostic gesprochen. Das wäre jetzt so mein Tipp gewesen, dass der datentechnisch auch vorne mit dabei ist. Ist er auch, aber eben nur auf Platz 4. Ganz vorne Christopher Nkunku von Leipzig und dahinter der von dir vorhin schon angesprochene Erik Tommy von den Düsseldorfern.
Ja, Nkunku auch weiterer Kandidat, wenn ich mich nicht ganz dumm irre, mal wieder aus dem Pariser Nachwuchs verpflichtet, den ja jetzt stündlich geführt die Topspieler abhanden gehen. Einige wechseln ja auch nach München. Und da muss man sich dann auch mal über das Übergangsmanagement zwischen Nachwuchs und Profis nachdenken, wie die da einschlagen. Nkunku, Bombensaison. Also einer der Spieler, der mir auch konstant über die Saison verteilt aufgefallen ist, der auch einer der wenigen Distanztore schießt in der Bundesliga und eine unglaubliche Tempomaschine drin ist. Also er auch teilweise wirklich auch mal ins Zentrum ausweicht und da aufspielt. Also à la Bonheur. Also Glückwunsch nach Leipzig für den Transfer. Also wenn sie mal außerhalb der RB-Welt zuschlagen, dann sind es auch noch Topspieler.
Sehr gut, wechseln wir auf die andere Seite. Rechts außen, datentechnisch ganz vorne, Jonas Hofmann von Gladbach. Und Überraschung auf Platz 2 vom 1. FC Köln, Florian Kainz. Hat ganz knapp unser Einschlusskriterium von 1500 Minuten erreicht. Das heißt, wenn wir das jetzt ein bisschen höher gesetzt hätten, dann wäre Kainz hier rausgefallen. Dann hätten wir Serge Gnabry auf Platz 2, was vielleicht dem einen oder anderen erstmal leichter verständlich gewesen wäre. Aber wir bleiben mal konstant in unseren Kriterien hier und dann haben wir Florian Kainz auf Platz 2.
Krass. Ja. Ich habe ihn ja in Bremen schon gemocht, der hat aber da einfach nicht konstant seine Leistung abrufen können. War auch so, als der nach Köln ging, dachte ich, krass, okay, da kann er vielleicht auch einfach konstanter spielen und holt sich darüber die Sicherheit. ruft er offensichtlich auch ab. Und dem hat auch dieser Trainerwechsel zu mehr Konterfußball ganz gut getan, dass er da performen kann. Gnabry für mich zweites konstantes Top-Jahr auch gespielt bei den Bayern. Also die haben halt vergessen machen lassen, dass da so die zwei Flügelspieler einer Dekade nicht mehr da sind. Das war schon bei Kimmich so beeindruckend, als Lahm abgetreten ist, dass niemand gefragt hat, wo ist denn eigentlich Lahm? Und sagt Gnabry auch in seinem Spiel konstanter geworden. Und ja, erwähnen musste trotzdem, also ich wundere es gerade, dass Jadon Sancho auch aufgrund der Gesamtdaten nicht so weit vorne mit rumschwebt.
Na, der kommt dann auf Platz 4.
Genau.
Also direkt dahinter halt.
Genau. Weil, also es ist und bleibt echt ein Ausnahmespieler, den Dortmund jetzt mal wieder über ein paar Jahre haben durfte. Und ich hoffe, dass diesen Sommer nichts Verrücktes passiert und Sancho da bleibt. Dann geht alles. Aber ja, Flo Kainz, wer war da noch mit vorne
Jonas,
dabei?
Jonas Hofmann.
Jonas Hofmann. Ja, mein ewiges Versprechen. Als wir ihn holten, war ich froh. Dann, glaube ich, zwei kaputte Knie später und einer kurzen Leihe nach Mainz war es eben vorbei in Dortmund. Also er hat echt nie spielen können, wirklich. Fand sein Spiel aber immer gut. Und jetzt, als bei Gladbach auch die erste Garde fehlte, er eingestiegen. Er hatte das Jahr davor unter Hacking deutlich mehr spielen dürfen in neuer Rolle. Von dem Fußball hat man sich dann wieder ein Stück weit verabschiedet. Aber einfach ein guter Bundesligaspieler, der die Saison dann auch nochmal richtig glänzen konnte.
Sehr gut. Gehen wir nach vorne in die Spitze. Und auch da für mich eine Überraschung, weil wir ihn jetzt verletzungsbedingt einfach die zweite Saisonhälfte auch gar nicht mehr gesehen haben. Aber trotzdem über 1500 Minuten gespielt hat bei 19 Einsätzen, ist Marco Reus auf Platz 1. Dann kommt Timo Werner, dann kommt Weghorst und dann kommt Robert Lewandowski. Und das Reus mit den Einsätzen, die er geleistet hat und der Performance, die er da gezeigt hat, hier auf Platz 1 steht bei den Mittelstürmern, unterstreicht halt auch nochmal, wenn er da ist, dann ist er auch da.
Richtig. Also er ist und bleibt ein absoluter Topspieler. Weltklasse wird er halt nicht erreichen, weil er zu wenig Spiele dafür macht.
Hat den, also den Körper, den der Körper dazu fehlt.
Ja, einfach. Also er hätte halt vielleicht auch sich mit 16 eine Langhantel statt eine Tätowiermaschine schenken lassen sollen oder jedenfalls öfter an der Langhantel trainieren, als auf einem Tattoo-Stuhl zu sitzen. Er ist, wie gesagt, er ist ein unvollendeter Spieler, weil er eben zu oft verletzt war. Aber es ist geil, ihn trotzdem dann spielen zu sehen. Und das Gute ist, durch Spieler wie Brandt und Sancho wurde ihm die Last abgenommen, das Spiel zu entwickeln, sondern er ist ein Goalgetter. Ob das jetzt dann da als verkappter Mittelstürmer oder hängende Spitze an der Strafraumkante, wo er eigentlich da kann er sich einen Campingstuhl aufstellen, denn das ist seine Heimat da und sobald der Ball da hinkommt und er abschließt, ist der Ball drin. Das ist so beeindruckend. Ja. Und mal gucken, was das kommende Jahr nochmal drin hat in seinem Tank, weil ich glaube, seine Karriere wird nicht mehr lange gehen. Mhm. Also, ich glaube, der macht spätestens mit Vertragsende in Dortmund einen Schuh drauf oder macht nochmal ein bisschen Ferienfußball irgendwo in der Welt oder so.
Ja. Ansonsten gibt es für mich bei den Mittelstürmern in der Top 10 noch einen Spieler, der zu dem wir auch persönlich oder du persönlich schon mal auch einen Kontakt hattest. Das ist Strelli Mamba von Paderborn, der hier auf Platz 10 steht. Und das ist ja auch nicht zu Unrecht. Der hat ja wirklich auch in einigen Spielen diese Saison für ordentlich Furore gesorgt.
Genau, also sein Auftritt in Dortmund bleibt unvergessen.
Ja.
Aber auch, wie gesagt, sein Saisonstart war auch perfekt. Und ich glaube, es wäre nicht das Schlimmste, wenn er in Paderborn bleibt, mit denen komplettes Zweitliga-Jahr vielleicht auch als Stammspieler, weil vielleicht Paderborn seine erste Garde an Stürmern vielleicht auch noch abgibt. Ist ja dann auch verletzt gewesen. Und weil ein Jahr Zweite Liga komplett spielen würde ihm nicht schaden, um dann zu sagen, entweder schafft Paderborn das Comeback oder ein Erstligist holt ihn sich rein. Wie gesagt, er kommt ja auch aus Stuttgart. Die Ecke würde ihm nicht schaden, also weder fußballerisch noch menschlich, weil dann ist er in der Heimat, Stuttgart wäre ein Jackpot, Freiburg glaube ich auch nicht das Schlimmste, weil die mit solchen Spielern da auch können. Er ist konterstark, er ist abschlusssicher, also der braucht einfach noch Erfahrung. Und er hat sich selber halt den Druck so ungefähr vom Alter her, er macht vielleicht noch zwei große Verträge, dann ist er dann auch Anfang, Ende und Mitte 30. Aber der ist, für mich war er schon in Cottbus ein Bundesligaspieler und das hat er dieses Jahr bewiesen, solange er fit war. Und jetzt muss er es bestätigen dann in Paderborn. Damit geht ein Saisonrückblick zu Ende. Wir danken fürs Zuhören. Wir versuchen einen soliden Überblick der heute genannten Stats dann im Factsheet unterzubringen. Wenn nicht, machen wir mal zwei für den heutigen Tag. Und verabschieden uns in die kommende Woche. Da gehen wir dann detailliert auf unsere Berliner Clubs, geben da dann auch den Berliner MIP als auch die Startelf der Saison zusammen, ähnlich wie wir das heute vorgestellt haben. Und wollen damit den wirklich allerletzten Deckel auf die Bundesliga machen und werden uns dann im August wieder hören, wenn die internationalen Wettbewerbe starten. Aber bis dahin wünschen wir noch eine schöne Restwoche und eben viel Spaß beim Hören.
Genau, auch von mir schöne Sommerzeit jetzt. Nächste Woche nochmal mit den Berliner Clubs im Fokus und dann gehen ja auch die europäischen Wettbewerbe schon wieder los und dann
müssen wir schon wieder über Bayern München reden, das kotzt mich
schon. Und dann müssen wir schon wieder über den großen FC Bayern reden, aber das sollte ja dann tatsächlich jedem Fußballfan in Deutschland auch ein Anliegen sein, dass wir das recht lange machen dürfen.
Apropos, mein letzter Eingang zum FC Bayern. Wie humorvoll quittierst du das Zitat von Kalle Rummenigge, dass der FC Bayern noch nie einen Spieler verpflichtet hat, um den Gegner zu schwächen?
Muss ja auch mal gesagt werden, also...
Ich weiß nicht, wie viel Rotwein da schon wieder floss, aber Junge, Junge, also Humor hat er.
Ich wollte sagen, ich glaube, es ist einfach, er hat sich wahrscheinlich überlegt, wie kann ich am besten provozieren nochmal jetzt hier, ja. So Sommerloch.
Viele Liker, wie er sagt, generieren. Ja.
Nee, von daher, geile Aussage, ja, kann man so stehen lassen, unterstreiche ich.
Wahnsinn. So, dann jetzt Decke drauf. Schöne Woche euch noch und wir hören uns die Tage wieder. Bye, bye.
Ciao, ciao.